kann leider keine genauen Zahlen nennen, aber ich kann schon sagen, dass es eins der größten Bild Plus Events der letzten 10 Jahre war. Und das ist ja auch zum Teil sichtbar geworden, dass auch unsere technischen Systeme in die Knie gezwungen hat, weil der Ansturm einfach so enorm war. Und entsprechend ist es natürlich was, was für uns total spannend ist und wo wir jetzt überlegen, wie man das fortführen kann und was man in dem Bereich noch alles machen kann.
Willkommen zu Subscribe Now, dem Podcast, in dem ihr von führenden Abo-Unternehmen lernt, wie sie Kunden gewinnen und glücklich halten. Mein Name ist Leonard Schneider und ich glaube, das heutige Abo-Unternehmen muss ich niemandem vorstellen. Die Boulevardzeitung mit 4 Buchstaben kennt wahrscheinlich jeder. Vor 10 Jahren waren sie einer der ersten großen Anbieter in Deutschland, die eine Paywall auf ihrer Website eingebaut haben. Und vor wenigen Tagen haben sie dann die Schwelle von über 700.000 Abonnenten überschritten. Mein heutiger Gast hat dieses Projekt von Anfang an begleitet. Daniel Mussinghoff ist als Director Premium für Bild Plus hauptverantwortlich und gibt uns in dieser Episode einen Überblick, was sie in 10 Jahren gelernt haben, was funktioniert hat, was nicht und was sie in Zukunft ausbauen wollen. Wir haben viele Themen gestreift, unter anderem wie sie ihre Preisstruktur immer weiter vereinfacht haben und welche Kooperationspartner ihnen beim Wachstum geholfen haben. Seit kurzem bieten sie zum Beispiel auch ein Bundle mit Amazon Prime an und auch darüber sprechen wir natürlich. Außerdem geht es darum, wie man mit Gewinnspielen Abonnenten gewinnt und wie man es schafft, dass sie danach nicht sofort wieder kündigen. Was ich besonders faszinierend fand, war ihr Ausflug ins Live-Event-Business, denn am 4. November haben sie einen großen Boxkampf der C-Promis organisiert und damit so viele Zuschauer gewonnen, dass die Server dem nicht ganz standhielten. Interessant ist, dass die Zuschauer neben dem Abo sogar bereit waren, 5 Euro extra nur für diesen einen Livestream zu zahlen. Wie sie all das aufgezogen haben, erfahrt ihr gleich im Gespräch mit Daniel Mussinghoff. Bevor es losgeht, noch der kurze Hinweis, dass es Subscribe Now inzwischen auch als Newsletter gibt. Den könnt ihr kostenlos abonnieren unter www.subscribe-now.de und dann bekommt ihr regelmäßig News und Best Practices aus der Subscription Economy direkt in euer Postfach. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Zuhören. Hallo Daniel.
Hallo Lennart.
Würdest du uns zum Start mal einen kleinen Überblick geben, wo ihr mit Bild Plus gerade steht? Ihr habt jetzt 10 Jahre gefeiert, war mir gar nicht bewusst, dass ihr schon so lange aktiv seid mit eurer Paywall. Und mein letzter Stand laut IVW waren 682.000 Abos, womit ihr laut eigener Aussage zu den Top 10 journalistischen Abos der Welt gehört. Wie hat sich das alles entwickelt? Wo würdest du sagen, steht ihr im Moment?
Ja, Top 10, da hast du schon einen guten Punkt rausgefunden. Wir sind ja immer selbstbewusst bei Bild und bei Axel Springer, das lernt man hier. aber kann ich gleich gerne noch mal ein bisschen was zu sagen, woher das kommt und warum wir uns da einordnen. Also erstmal Bild brauche ich, glaube ich, nicht groß erklären. Wir sind eine große Boulevardmarke in Deutschland, eine große Nachrichtendestination.
Ich habe schon mal davon gehört, ja.
Gerade auch im digitalen Business. Und aktuell haben wir für den Monat Oktober 686.000 digitale Abonnenten bei Bild Plus über die IVW gemeldet. Ich kann aber sagen, so im Tagesstand haben wir mittlerweile die 700.000 geknackt. Und jetzt schauen wir mal, wie viel wir dann für den November melden werden. Aber aktuell 686.000, das ist der Wert, auf den wir gucken und mit dem wir auch ganz, ganz happy sind aktuell.
Woraus besteht denn so euer Abo? Also ich muss vorweg sagen, ich bin jetzt nicht der größte Bildnutzer, deswegen sprich mit mir wie mit einem 4-Jährigen, erklär mir mal die ganzen Grundsätze. Was sind denn bei euch so die Inhalte, die abopflichtig sind und was sind auch die Inhalte, die vor allem die Menschen ins Abo reinbringen?
Ja, wenn du mir erlaubst, dann sage ich noch mal einmal was zu den 686.000, weil ich glaube, es ist total schwer, die zu greifen und zu verstehen, ob die jetzt, sind die jetzt eigentlich gut oder sind die schlecht? Also ist das viel oder ist das zu wenig? Das kann man, glaube ich, immer aus zwei Perspektiven sehen. Einerseits hast du nämlich schon zum Eingang gesagt, kann man sagen, okay, damit sind wir in den Top 10 worldwide. Da sind wir natürlich irgendwie total stolz drauf, dass wir als eine deutschsprachige News-Destination mit so vielen englischsprachigen und auch anderssprachigen Titeln mithalten können, die zum Teil ja auch deutlich größere Zielgruppen und Märkte ansprechen, als wir das jetzt hier tun. Das heißt, da finden wir schon, dass wir da einen ganz guten Job gemacht haben in den letzten 10 Jahren, um diesen Abo-Bestand so aufzubauen. Und auch im deutschen Vergleich stehen wir damit ja gut da, weil wir eben es geschafft haben, aus der Reichweite, die wir bei Bild.de haben, doch eine große Zahl an Nutzern zu konvertieren. Und das ist gleichzeitig aber auch der andere Blickwinkel, aus dem man das sehen kann. Wir haben eben jeden Tag 5,5 bis 6 Millionen Unique User auf unseren digitalen Plattformen. Und das zeigt, dass da noch eine große Lücke ist und dass bisher eben längst nicht jeder Nutzer von Bild.de ein Abo abgeschlossen hat. Und das ist für uns eine wahnsinnig große Motivation noch, weil wir sehen, okay, wir haben so viele Nutzer jeden Tag auf unseren Seiten und viele davon auch wirklich als direkte Kunden, also Direct Traffic. Wir sind nicht so stark abhängig von Social oder Google an der Stelle beispielsweise, sondern wir haben eine Direct Traffic-Quote von über 70% in der Regel. Das heißt, das sind Leute, die Fans unserer Marke sind oder von der Art und Weise, wie wir die News aufbereiten und erzählen. Und deswegen haben wir wiederum die Überzeugung, dass wir daraus auch noch viele weitere in ein Abo reinholen können und von unserem Abo und von Bild Plus überzeugen können.
Das ist natürlich auch immer so dieser Trade-off zwischen Werbevermarktung von der großen Reichweite und dem Abo-Umsatz. Und ich kann mir vorstellen, dass die Diskussion bei euch sehr lebhaft geführt wird. Wie ist denn da so eure Priorität und Präferenz? Also wollt ihr denn auch wirklich jeden dann als Abonnent haben oder reicht es euch einfach auch, wenn ein paar Millionen über Werbung finanziert werden?
Ja, da beschreibst du einen ganz, ganz wichtigen Punkt, der uns, glaube ich, mittlerweile auch ein bisschen differenziert von auch anderen Mitbewerbern in Deutschland, die noch deutlich stärker auf das Thema Abos setzen können und auf Subscriptions gehen, als wir das tun. Und das ist eigentlich ganz spannend, das zu sehen aus unserer Perspektive, weil wir einerseits vor 10 Jahren die Ersten waren, die mit Paid Content gestartet sind, also erst die Welt und dann wenige Monate danach Bild, viele andere dann glücklicherweise auch nachgezogen sind. Und jetzt ist total interessant zu sehen, dass, ich sag mal, ein Spiegel und auch diverse andere deutlich stärker eben auf das Subscription-Business setzen. Und da kann man, glaube ich, auch durchaus aus unserer Perspektive dann von lernen. Denn bei uns ist es so, wie du sagst, wir haben eine immense Reichweite. Ich habe vorhin die knapp 6 Millionen Uniques jeden Tag angesprochen. Wir hatten jetzt im letzten Monat 530 Millionen Visits. Das sind natürlich enorme Werte, die sich auch in der Werbevermarktung dann gut vermarkten und monetarisieren lassen. Und deswegen haben wir Anfang des Jahres unsere Zielsetzung so ein bisschen akzentuiert, ja, und gesagt, okay, unser Ziel bis 2026 ist es eigentlich auf 20 Millionen Visits zu kommen. Mhm. Und das heißt, da hat die Reichweite und analog dazu natürlich auch die Vermarktung so einen Mini-Vorsprung vielleicht vor dem ganzen Subscription-Business. Wobei wir schon auch da natürlich weiter enorm wachsen wollen und irgendwie die Millionen fest im Blick haben wollen und gucken, wie wir möglichst schnell auch noch weitere Subscriber hinzugewinnen können. Und das ist eben die klare Strategie, sowohl in Bezug auf Reichweite als auch auf Abos, voll noch auf Masse zu setzen an der Stelle.
Du hast ja auch gerade angesprochen, dass ihr die 1 Million im Blick habt. Ist das dann eine Größenordnung, wo du sagen würdest, damit seid ihr zufrieden oder seid ihr nie zufrieden, wollt immer größer sein? Habt ihr irgendwo eine Vorstellung, wo die Grenze liegen könnte, was so das Maximum an potenziellen Abonnenten für euch sein könnte?
Damit beschäftigen wir uns noch gar nicht, ehrlicherweise, weil wir eben aus der gerade beschriebenen Situation und den Zahlen ableiten, dass die Grenze da noch längst nicht erreicht ist. Ja? Und ich kann mir nach wie vor, auch wenn wir dazu Marktforschung machen und auch mit unseren Nutzerinnen und Nutzern von Bild.de sprechen, nicht erklären, warum noch nicht jeder, der so häufig auf Bild.de ist, ein Abo hat. Denn das sind wir ja auch mal ehrlich, das ist sehr günstig, um es positiv auszudrücken. Wir kosten aktuell 1,99 pro Monat. Und das ist natürlich ein Betrag, den geben eigentlich viele ja pro Tag für, weiß ich nicht, die
für einen halben Cappuccino
für den Cappuccino, für das Croissant, für die Currywurst und für viele andere Dinge aus. Und das kostet unser News-Angebot pro Monat. Das heißt, ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass wir noch viele weitere von diesen Nutzern ins Abo reinholen können und uns noch keine Gedanken darüber machen können, wo da eine natürliche Grenze erreicht ist.
Die 1,99 sind ja auch nur im ersten Jahr. Über den Preis will ich später nochmal mit dir sprechen, welche Preisstrategie ihr da verfolgt, wie viel dann vielleicht auch Festpreis oder Vollpreis bezahlen. Hol uns doch vielleicht doch nochmal kurz ab zu meiner Frage von gerade eben, nämlich was bekomme ich als Bild Plus Abonnent eigentlich mehr auf der Seite? Wo baut ihr die Paywall ein? Wo sagt ihr, das sind Inhalte, die müssen weiterhin frei verfügbar sein oder das sind Inhalte, für die die Nutzer eh nicht bereit wären zu bezahlen? Also wo verläuft die Grenze?
Ja, also grundsätzlich sagen wir auch in der Kommunikation, du bekommst mit Bild Plus Zugriff auf eben alle Plus-Artikel, die wir auf Bild.de haben, Zugriff auf alle Apps, die wir haben, auf die Highlight-Videos zum Beispiel der Bundesliga, die wir anbieten, und auf eine ganze Menge an weiteren Aktionen und Gewinnspielen, zu denen wir bestimmt auch nochmal sprechen können, was das im Detail alles ist. Und Artikel, die wir verplussen, haben die bestimmte Kriterien. Also grundsätzlich gilt da natürlich das, was wir von vor 10 Jahren schon mal beschrieben haben. Dinge, die besonders exklusiv sind, die nur wir haben, die wir mit unseren eigenen Journalistinnen und Journalisten recherchiert haben, die gehören für uns hinter die Paywall. Aber man muss auch sagen, in den letzten 10 Jahren ist es nicht mehr so trennscharf geblieben. Ja? Also wir haben auch gelernt, es gibt Geschichten, beispielsweise aus den Regios, die kann man verplussen, obwohl die vielleicht auch auf anderen Webseiten for free verfügbar sind, ja, weil eben doch die Nutzer auf unserer Seite sind, wir die primäre Destination für sie sind und dann auch da eine Zahlungsbereitschaft entsteht. Und andersrum gibt es aber auch Geschichten, bei denen wir mittlerweile dann deutlich schneller vielleicht auch wieder entplussen, wenn wir merken, dass ein Thema nicht so viele Abos bringt, wie wir das erwartet hätten, oder wenn ein Thema dann plötzlich doch von vielen anderen auch übernommen wird, auch das passiert natürlich, und wir einfach sehen, dass nicht mehr so viele Abos reinkommen, wie das normalerweise der Fall sein sollte für eine Geschichte der Qualität beispielsweise. Und dann sind wir auch bereit, und das war früher sicherlich nicht der Fall, so eine Geschichte dann auch mal zu entplussen nach einer gewissen Zeit, um vielleicht nochmal ein bisschen Traffic auch mitzunehmen. Ja, also das steuern wir deutlich flexibler aus mittlerweile, haben da auch ein paar technische Helferlein, die uns eben sagen, aufgrund von Erfahrungswerten, ob der Artikel jetzt gerade gemessen an seiner Platzierung, an der Tageszeit etc., gut performt oder ob er schlecht performt und ob wir dann handeln sollten in die eine oder andere Richtung.
Hat ihr da so ein selbstentwickeltes System oder ist das irgendwas von der Stange, was ihr eingesetzt und eingekauft habt?
Das ist ein relativ simples, selbstentwickeltes System, das wie gesagt auf vielen Erfahrungswerten dann der vergangenen Wochen jeweils beruht und dann einfach nur eine kleine Warnung ausgibt. Und dann ist aber am Ende des Tages immer noch der CVD im Newsroom derjenige oder der Ressortverantwortliche, der entscheidet, ob er dem Ratschlag jetzt folgen möchte oder ob er sagt, nee, das Stück bleibt jetzt plus oder andersrum bleibt free und wir verplussen es nicht. Auch diese Empfehlung kann es ja zum Teil geben.
Und du hast jetzt viel über die journalistischen Inhalte gesprochen, hast aber davor schon erwähnt, dass ihr natürlich viel mehr noch an Aktionen beispielsweise oder anderen Content habt, wie die Bundesliga-Clips, Kooperationen, Gewinnspiele. Vor kurzem hattet ihr auch mal so ein Fighting-Event, Fame-Fighting. Wie ist denn die Priorisierung zwischen diesen verschiedenen Inhalten, wenn es um Abonnentengewinnung, aber auch Abonnentenbindung geht?
Also wenn es um die Abonnentengewinnung geht, dann ist die Priorisierung ganz klar auf journalistischen Inhalten. Das ist uns immens wichtig, dass du als Nutzer ein Bild-Plus-Abo abschließt, weil du die Artikel lesen möchtest, weil du die Videos gucken willst, die wir als journalistischen Inhalt haben. Ich möchte nicht, dass wir irgendwann in eine Situation kommen, wie der ein oder andere internationale Wettbewerber mal, dass die Nutzer die Abos nur noch abschließen, weil sie damit 50% bei Einzelhändler XY sparen, ja? Und dass der Haupttreiber ist. Das kann man nutzen. Und deswegen haben wir solche Bestandteile natürlich auch im Abo, ja, Gewinnspiele und Aktionen beispielsweise oder sowas, was du vorhin schon angesprochen hast mit einzelnen Events. Das kann man nutzen, um punktuell neue Zielgruppen mal reinzuholen, neue Leads zu generieren, wenn man es einfach sagen will. Das sollte aber nicht der ausschließlich treibende Bestandteil sein, der jemanden im Abo hält. Ja, das kann unterstützen, aber wir sind ein journalistisches Haus, ein journalistisches Abo. Und das muss und soll der Hauptgrund sein, warum man dann auch bereit ist, bei uns zu bezahlen.
Jetzt kommt Kurzwerbung. Die heutige Episode wird euch präsentiert von Plinigo. Sie sind der perfekte Unterstützer für diesen Podcast, denn genauso wie wahrscheinlich die meisten von uns sind sie davon überzeugt, dass die Zukunft des Journalismus in der Leserfinanzierung liegt. Und um diese Zukunft möglich zu machen, unterstützen Sie einige der führenden Verlage dabei, Ihre Abos in einer modernen und flexiblen Software-as-a-Service-Plattform zu verwalten. Neben der FAZ, dem Spiegel und Bild Plus setzen über 100 große und kleine Medienmarken inzwischen auf Plinigo und jeden Monat werden es mehr. Ich kenne viele Ihrer Kundinnen und Kunden und höre von Ihnen immer drei Dinge, die für Plinigo sprechen. Erstens, das Team besteht aus Verlagsexperten, die genau die Kundenbedürfnisse verstehen und permanent an neuen Lösungen für die Branche arbeiten. Zweitens, sie verstehen sich nicht nur als Dienstleister, sondern als Partner, der auf Augenhöhe mit den Kundinnen zusammenarbeitet. Und das merkt man auch daran, dass sie ihre Kunden als Community ansehen und aus dem regelmäßigen Austausch auch Impulse für die Weiterentwicklung der Software ziehen. Und das Dritte ist, dass die Plattform flexibel ist und über zahlreiche Schnittstellen problemlos in eine bestehende Softwarelandschaft integriert werden kann. Ihr müsst also nicht eure komplette Technik umbauen, um Plinigo einzusetzen. Wenn ihr gerade auf der Suche nach einer modernen Subscription-Management-Lösung seid und Teil der Plinigo-Community werden möchtet, dann solltet ihr mal mit Plinigo sprechen. Schaut dazu mal auf ihrer LinkedIn-Seite vorbei oder meldet euch direkt bei Christoph Hauschild, den manche von euch vielleicht bereits aus einer früheren Episode kennen. Seine Kontaktdaten findet ihr in den Shownotes und Christoph freut sich auf das Gespräch mit euch. Werbung Ende. Ich will später noch mal ein bisschen genauer auch auf diese ganzen Kooperationen eingehen, weil ich die bei euch besonders spannend finde. Jetzt vor allem auch vor kurzem habt ihr ja eine große Kooperation mit Amazon Prime gestartet, wo man beides im Bundle bekommen kann. Da bin ich natürlich sehr gespannt, wie ihr das erstmal auf die Beine gestellt habt und wie das läuft. Aber erst lass uns mal kurz einen Blick zurückwerfen. Du bist jetzt mittlerweile seit fast 11 Jahren bei der Bild und hast Bild Plus eigentlich von Beginn an begleitet. Kannst du uns ein bisschen mal auf eurer Reise mitnehmen, wie sich dein Werdegang gestaltet hat und wie sich auch Bild Plus im Laufe der Jahre verändert hat? Also welche Erfahrungen habt ihr gemacht? Womit seid ihr auf die Schnauze gefallen? Was habt ihr verändert? Erzähl mal ein bisschen.
Ja, gerne. Mein Werdegang ist eigentlich ein journalistischer. Also ich habe zunächst viele Jahre als freier Journalist für eine Lokalzeitung gearbeitet, ganz klassisch, wie viele anfangen, neben Schule, neben Studium, und bin da von Kaninchenzüchtern über Schützenvereine bis hin zur Gemeinderatssitzung durch die Ochsentour der lokalen Termine gegangen, habe am Wochenende auch oft Blatt gemacht, ja, wie man sagt. Also wirklich die Seiten layoutet, die Überschriften nochmal geschliffen oder die Einstiege in die Texte, die Fotos bearbeitet, also das komplette Programm. Und eigentlich war mein Ziel, in TV-Journalismus zu gehen. Und ich hatte aber immer das Gefühl, okay, was mir noch so ein bisschen fehlt, ist trotzdem Wissen zum Thema Organisationsführung, Management, Finanzen etc. Und habe mich dann, nachdem ich mit dem Bachelor fertig war, für einen Master an der Hamburg Media School beworben, für den Medienmanagement Master. Und das war 2010, als wir mit dem Studium dort durch waren. Und da habe ich eigentlich gemerkt, okay, da hat sich für mich nochmal eine komplett neue Berufswelt erschlossen, die ich so in der Medienbranche dann bis dato gar nicht auf dem Schirm hatte. Nämlich, wenn man so will, die Business-Seite der ganzen Geschichte. Und dann habe ich mich entschieden, erstmal auf dieser Seite sozusagen zu bleiben und das Journalistische, das ich da bis dahin ja auch schon viele Jahre gemacht hatte, erstmal beiseite zu lassen. Und bin nach diesem Master zu RTL gegangen, nach Köln, und habe da im digitalen Produktmanagement angefangen. Das heißt, dort haben wir uns vor allen Dingen um RTL.de, die RTL-Apps, die damals gestartet sind, gekümmert. Ich habe viel im Kooperationsbereich gemacht mit Mobilfunkanbietern. Und das war so der Einstieg ins digitale Produktmanagement. Und dann bin ich 2013 von einem alten Kommilitonen angesprochen worden, der hier schon bei Bild war, der mir gesagt hat, hast du nicht Lust, nach Berlin zu kommen, zu Bild zu kommen? Wir wollen in diesem Jahr Paid Content starten. Und ich fand Bild aus einer Nutzerperspektive schon immer spannend. Das heißt, schon während des Studiums und auch davor gehörte Bild.de zu den News-Sites, die ich jeden Tag eigentlich genutzt habe. Und ich hatte Bild bis dahin auch als eine innovative Marke auf dem Schirm, die gerne Sachen ausprobiert, was Neues macht. Und als dann eben die Ansage kam, wir starten Paid Content, war das für mich eigentlich keine Frage, dass das ein spannendes Projekt ist, bei dem ich gerne dabei sein möchte, um das mit zu begleiten.
Weißt du, woher damals die Motivation kam? Ihr wart da ja im deutschen Raum schon relativ früh dabei. Das war, glaube ich, relativ kurz, nachdem die New York Times da erste Erfolge gefeiert hat in dem Gebiet. Wie kam es dazu?
Ja, das muss man schon im Wesentlichen auch Matthias Döpfner zuschreiben, der klar gesagt hat, dass wir neben den digitalen Werbeerlösen eine zweite Erlössäule aufbauen wollen, wie wir das ja eigentlich aus dem klassischen Geschäft Print auch kennen. Ja? Wir haben im klassischen Printgeschäft die Anzeigen gehabt, die das finanziert haben, und wir haben die Vertriebserlöse vom Endkunden gehabt, die das finanziert haben. Und analog hat er gesagt, okay, das müssen wir doch in der digitalen Welt auch tun. Wir können doch nicht, so wie wir es jetzt jahrelang gemacht haben, alle unsere Inhalte kostenlos rausgeben Und wer, wenn nicht wir als irgendwie größtes Medienhaus in Deutschland mit unseren beiden großen Medienmarken Welt und Bild, wer, wenn nicht wir, sollte das Ganze denn starten? Also warum sollte sich dann vielleicht eine kleine Lokalzeitung trauen, das zu machen? Da war seine Story, wir gehen da jetzt voran und wir fangen damit an. Und das ist natürlich eine gute Story, weil sie sich jetzt quasi positiv bewahrheitet hat, viele andere dann in den vergangenen 10 Jahren auch eingestiegen sind und sich das dann auch für bis hin zu lokalen Zeitungen für viele sehr, sehr gut entwickelt hat und mittlerweile eben anders als bei Bild zum Beispiel, das sogar ein wichtigeres Standbein ist als beispielsweise die Werbevermarktung. Mhm. Und das war, glaube ich, also den Satz noch, ich glaube, es war nötig, dass er das Ganze von ganz oben so massiv dann auch eingefordert hat und vorangetrieben hat, weil es natürlich auch für die gesamte Organisation eine große Veränderung bedeutet hat.
Wie sahen denn die Anfänge aus? Also wie sah die erste Version eurer Paywall, eures Paid-Content-Angebots aus und wie hat sich das dann im Laufe der Jahre verändert?
Das hat sich, gerade die Paywall hat sich sehr stark verändert. Ich habe sie mir jetzt dieses Jahr natürlich nochmal häufiger angeschaut, weil wir zu mehreren Anlässen über die letzten 10 Jahre mal gesprochen haben. Und als wir gelauncht haben im Juni 2013, hatten wir auf unserer Paywall 3 verschiedene Produkte, aber in einer Ausgestaltung, sodass es eigentlich sogar 6 verschiedene Produkte waren. Also da war richtig viel los. Ne? Und vom reinen digitalen Abo bis hin zum Print-Abo mit, ich bekomme Gutscheine nach Hause geschickt und kann mir dann am Kiosk gegen den Gutschein eine Zeitung abholen, war da an jedes Szenario und an jede Zielgruppe gedacht worden. Ne? Und dann haben wir aber natürlich auch relativ schnell gemerkt, okay, das ist vielleicht noch nicht der Weisheit letzter Schluss und haben versucht, das Ganze zu optimieren. Und wenn man jetzt auf unsere Paywall guckt, dann wird man sehen, dass da im Regelfall nur ein einziges Produkt zu sehen ist. Beziehungsweise, dass wir im Regelfall das, was man langläufig als Paywall bezeichnet, zum Teil gar nicht mehr haben. Sprich, ich habe es gerade schon gesagt, für uns sind die journalistischen Inhalte der wichtigste Treiber. Und wenn ich jetzt auf einen Artikel auf bild.de gehe, der verplust ist, dann sehe ich dort einen Preispunkt, der mir auf dem Artikel schon angezeigt wird. Und dann klicke ich auf den Button und dann gehe ich sofort in den Checkout rein. Ich werde jetzt nicht über eine, wie wir sagen, Offer-Page oder Paywall geleitet, auf der mir dann nochmal vielleicht ein Jahresabo oder ein Premium-Abo angeboten werden und wo ich mich zwischen diesen Produkten entscheiden muss, sondern wir sehen, der Kunde kommt hauptsächlich, weil er einen einzelnen Artikel lesen möchte, dann geben wir ihm auch die Möglichkeit so schnell wie möglich und stellen ihn nicht nochmal vor verschiedene Entscheidungen. Und das zum Beispiel, wenn du jetzt nach Meilenstein fragst, in Bezug auf Paywall-Gestaltung und Pricing hat sich da eben einfach viel, viel entwickelt in den letzten 10 Jahren oder haben wir auch viel gelernt.
Mhm. Ich habe auch mal gelesen, dass zum Beispiel diese Bundesliga-Mitschnitte oder Best-of-Highlight-Clips, dass die am Anfang großer Treiber waren, dann zwischenzeitlich mal wieder verschwunden sind, jetzt wieder zurückgekehrt sind. Ist das richtig so und warum?
Das stimmt und auch das ist so ein klassischer Meilenstein, möchte ich sagen. Wir sprechen ja auch viel mit anderen Verlagen, auch weltweit, haben auch selber im Haus eine eigene Veranstaltung, wo wir einmal im Jahr international und national Verlage einladen, Medienhäuser einladen und über Paid Content sprechen. Und eine Frage, die immer wieder gestellt wird, gerade wenn jemand ein neues Paid Content Angebot launcht, ist, okay, aber jetzt brauchen wir ja noch irgendwas extra. Also nur unsere journalistischen Inhalte, das kann ja nicht reichen. Dafür wird ja keiner bezahlen. Wir brauchen jetzt noch irgendeinen Added Value. Und das ist, wir können ja jetzt mittlerweile ein bisschen drüber schmunzeln, aber das ist natürlich genau die Diskussion, die wir 2013 und davor zum Teil auch hatten und die dazu geführt hat, dass wir diese Bundesliga-Highlight-Clip-Rechte in den ersten 4 Jahren hatten und akquiriert haben von der DFL. Sprich, wir haben damals gesagt, naja, neben den Inhalten, die wir auf Bild.de haben und die wir verplusen, wollen wir eigentlich noch einen weiteren Anreiz bieten, damit man ein Abo abschließt. Und das sollten eben diese Bundesliga-Highlight-Clips sein. Da haben wir am Anfang 2,99 on top für verlangt, haben dann relativ schnell nach einem Jahr gemerkt, okay, das ist nicht der Riesentreiber in der Akquisition. Wir bundeln das in das Standard-Abo rein und sehen eher Haltbarkeitseffekte dann. Wir vereinfachen also dort auch und haben dann aber auch gesehen, ja, das nutzt eine Zielgruppe und das passt gut zu Bild, weil wir natürlich auch eine starke Sportkompetenz haben und weil es uns immer wieder die Möglichkeit bietet, im Rahmen der Sportberichterstattung auch dann auf das Abo hinzuweisen und Kunden dort reinzubringen. Aber es ist auch nicht der einzig und allein wichtigste Treiber in der Akquise gewesen oder auch in der Haltbarkeit gewesen, sondern, wie schon gesagt, der Haupttreiber sind die klassischen journalistischen Inhalte, die wir haben. Und deswegen meinte ich vorhin, muss ich manchmal schmunzeln, weil die Diskussion habe ich dann ganz oft in den letzten Jahren immer wieder und auch dieses Jahr noch häufig mit anderen Medienmarken gehabt, die davor standen, Paid Content zu launchen und die gesagt haben, was brauchen wir denn jetzt noch? Und da ist aus unserer Perspektive das Learning, wenn man nicht selbstbewusst genug ist, die eigenen journalistischen Inhalte hinter die Paywall zu stellen und zu wissen und zu glauben, dass die konvertieren werden und dass die Zielgruppe, die man hat, begeistern werden und zum Abo-Abschluss bringen werden, dann sollte man nochmal grundsätzlich über sein Paid-Content-Business nachdenken und was man machen will, wenn man glaubt, man kann das nur schaffen, wenn man irgendwas noch reinbundelt, dann ist es, glaube ich, zumindest für den Start die falsche Basis.
Also höre ich da so ein bisschen raus, die Wiedereinführung der Fußball-Highlight-Clips war nicht unbedingt deine Entscheidung?
Doch, auch. Also das hat jetzt nicht zu bedeuten, dass die Bundesliga-Highlight-Clips für uns ein schlechter Bestandteil sind. Aber was mir wichtig ist, ist zu sagen, dass sie sind nicht der Kern. Ja, sie sind ein wichtiger Bestandteil, das ohne Frage. Aber ich sollte halt nicht mit Paid Content im journalistischen Umfeld anfangen, wenn ich mein Wohl von einem externen Recht abhängig mache, dass ich im Zweifelsfall teuer einkaufen und auch teuer wieder verlängern muss. Dann bin ich in einer enormen Abhängigkeit und der muss man sich bewusst sein. Und auch wir waren in der Vergangenheit immer wieder in Abhängigkeiten, sei es aufgrund von eben solchen Rechten oder sei es aufgrund von auch Kooperationen, über die wir vielleicht noch sprechen. Und das ist total fein, weil man sich damit neue Zielgruppen erschließt, vielleicht neue Vertriebswege erschließt. Man muss sich dessen nur bewusst sein und man sollte halt nicht sein ganzes Business darauf aufbauen.
Okay, das kann ich sehr gut nachvollziehen. In den 10 Jahren hattet ihr da außer jetzt dieser Vereinfachung der Angebotsstruktur noch große Erkenntnissprünge, wo du gesagt hast, da habt ihr das Abo nochmal auf ein ganz neues Level gehoben?
Was für uns sicherlich in der Anfangsphase wichtig war, waren beispielsweise auch Kooperationen. Beispielsweise mit großen Telco-Anbietern, also Vodafone, Telekom in Deutschland. Wir haben sofort zum Start mit beiden Vertriebskooperationen gehabt. Das heißt, wenn ich bei Vodafone einen neuen Vertrag abgeschlossen habe, dann habe ich zum Beispiel für 2 Jahre Bild Plus inklusive gehabt. Und das hat uns natürlich viele Möglichkeiten geboten, gerade in der Launchphase, noch weitere Zielgruppen anzusprechen, die wir so vielleicht selbst nicht erreicht hätten. Wir konnten die Vertriebsnetzwerke dieser Partner nutzen, wir konnten die Marketing-Power auch der Partner nutzen, denn die haben häufig dann auch massiv für diesen Bestandteil geworben, die haben ihre Shops plakatiert, die haben ihre Callcenter geschult, die haben zum Teil sogar TV-Spots gemacht, wo wir irgendwie mit drauf waren. Und das war in der Anfangsphase auch ein guter zusätzlicher Wachstumstreiber für uns.
Dann lass uns doch bei dem Thema mal kurz bleiben. Und zwar, wie gestaltet man solche Kooperationen so, dass sie für beide Seiten fair sind? Und wie findet man überhaupt erstmal die geeigneten Kooperationspartner? Also waren es damals einfach so Opportunitäten, wo ihr auf die zugegangen seid? Oder habt ihr einfach mal den kompletten deutschen Markt gescreent? Habt ihr alle nach bestimmten Kriterien bewertet und gesagt, okay, wir gehen jetzt zuerst auf die 5 zu und dann haben wir noch irgendwie eine lange Liste, auf die wir später zugehen können? Wie habt ihr euch die ausgesucht?
Damals war schon die Überlegung, und das ist auch heute noch so, wo liefert es uns natürlich einen Mehrwert, den wir selber vielleicht nicht abdecken können? Sprich, das, was ich gerade gesagt habe, mit zusätzlicher Vertriebspower, zusätzlicher Marketingpower war spannend bei eben den Telekommunikationsanbietern, mit denen wir gearbeitet haben. Wo ist aber auch ein gewisser Produktfit gegeben? Also wo macht das dann auch aus Endkundenperspektive Sinn, dass wir jetzt an der Stelle zusammenarbeiten? Sprich, damals war es für einen Vodafone-Kunden schon so, dass es Sinn machte, weil er konnte zwischen dieser, Bild Plus und anderen digitalen Diensten auswählen. Und das war etwas, was Vodafone beispielsweise dort dann breit ausgerollt hat, um andererseits auch die digitalen Datendienste, die sie hatten, auch mit zu verkaufen und klarzumachen, okay, es macht Sinn, dass du einen 5-Gigabyte-Vertrag hast und nicht einen 500-MB-Vertrag, weil wir haben hier tolle Inhalte, die du damit nutzen kannst. Genauso war es bei Kooperationen mit zum Beispiel Hardware-Herstellern. Also wenn wir gesagt haben, auf dem neuen Samsung-Tablet ist die Bild-App mit Bild Plus vorinstalliert und man hat noch eben den Gutschein, um 2 Jahre Bild Plus zu nutzen, dann war das natürlich was aus unserer Perspektive Sinn machte, weil das war ein Device, mit dem man unsere Inhalte nutzen konnte. haben wir trotzdem auch andere Sachen gemacht? Ja, klar. Also es gab auch Kaugummipackungen, in denen unser Gutscheincode drin war, und es gab auch Motorölpackungen, auf denen unser Gutschein draufgedruckt war. Also wir haben da auch alles ausprobiert, muss man ganz klar sagen. Das ist ja auch das Schöne, dass man diese Möglichkeiten einfach hat, um zu gucken, was funktioniert denn da draußen eigentlich? Was funktioniert auch für unser Produkt? Also jetzt nach 10 Jahren kann man halt gut sagen, okay, das mit den Telcos macht irgendwie Sinn. Aber wir haben auch ganz viele Sachen ausprobiert, die vielleicht so im ersten Moment komisch erscheinen und auch im Nachgang vielleicht gar nicht so ein großer Treiber für uns waren.
Also wie war das jetzt bei Kaugummi und Motoröl? Hat davon irgendwas funktioniert oder beides eher Flops?
Na, ehrlicherweise waren das beides eher Flops, weil wenn man sich überlegt, dass man Millionen von Kaugummipackungen in ganz Deutschland irgendwo im Laden stehen hat und dann sieht, wie viele Kunden einen Gutscheincode einlösen, dann war das jetzt doch deutlich unter unseren Erwartungen. Was muss man aber auch sagen, die Packungen standen überall, die waren gebrandet, das heißt, es hatte auch einen gewissen Marketing-Effekt. Und das ist natürlich schon was man auch immer wieder berücksichtigen muss bei solchen Kooperationen. Gerade wir aus Bild-Plus-Perspektive, wir machen kein Branding, wir machen keine Brand-Kampagnen. Ja? Also Kampagnen macht unsere Dachmarke, Bild. Und wir haben ein reines Performance-Marketing-Budget, das wir vor allem digital nutzen. Und dann sind solche Kooperationen natürlich auch immer wieder ein gutes Vehikel, um die Marke Bild Plus an sich dann trotzdem nochmal zu platzieren und in den Vordergrund zu rücken und damit Menschen in Kontakt zu bringen.
Ein Unterschied jetzt zwischen den Mobilfunkanbietern und Motoröl und Kaugummis ist ja, dass die einen auf eine langfristige Kundenbeziehung setzen und dass es auch eher größere Kaufentscheidungen und langfristige Entscheidungen sind, während Kaugummi halt so ein Einmalkauf für 1, 2, 3 Euro ist. Würdest du sagen, das ist ein relevanter Unterschied bei der Auswahl von Kooperationspartnern, weil die ein ganz anderes Interesse vielleicht auch haben, euer Angebot noch mit in die Kundenbeziehung, in die Kommunikation zu nehmen?
Ja, also das sind wirklich komplett unterschiedliche Zielsetzungen, die man damit auch verfolgt. Und wie du schon sagst, das eine sind langfristige Beziehungen. Da weiß man auch, dass man auch die Möglichkeit hat, die Kunden über einen Zeitraum von 12 bis 24 Monaten an das eigene Produkt heranzuführen, mit dem Partner auch klären kann, wie man Kunden dann vielleicht auch nach Auslaufen einer solchen Phase verlängert und konvertiert. Und das andere sind reine, im besten Fall Acquisition-Kanäle und im anderen Fall vielleicht eher Marketing-Kanäle, ja, von denen man dann andere Ziele oder mit denen man andere Ziele dann erreicht.
Würdest du uns mal kurz mit an den Verhandlungstisch nehmen? Also wenn ihr jetzt mit einem neuen Kooperationspartner zusammensitzt, wie laufen die Gespräche? Wie sieht so eine Kooperation dann im Detail aus? Also wer bekommt da was? Bezahlen die euch? Bezahlt ihr die? Wie sieht das aus? Also sieht bestimmt unterschiedlich je nach Kooperationspartner aus, aber ihr habt bestimmt auch so ein Raster, das euch am liebsten ist.
Ja, in der Tat haben wir das wirklich nicht und das ist immer schwer zu glauben, zu verstehen und auch schwer intern immer zu kommunizieren. Aber das sind wirklich häufig sehr individuelle Partnerschaften, die wir dann dort stricken. Und dann müssen wir eben gucken, was kann jeder mitbringen. Und grundsätzlich ist es schon so, wenn wir uns irgendwo integrieren lassen, in Anführungsstrichen, nehmen wir nochmal das Beispiel der Telekommunikationsanbieter, dann ist das schon was, wovon wir vom Partner auch etwas verlangen, weil der Partner uns vielleicht auch als Differenzierungsmittel nutzt, um im Wettbewerb gegenüber anderen Firmen und Marken besser dazustehen und mehr Kunden für sein Produkt zu gewinnen. Und dann sagen wir, okay, das ist natürlich etwas wert und das wollen wir uns entsprechend dann auch vergüten lassen.
Ja. Was jetzt eine Besonderheit bei euch ist, ist, dass ihr ja ein sehr breites Massenpublikum anspricht und die Kooperationspartner, über die du gesprochen hast, im Grunde ja auch. Also Mobilfunkanbieter haben theoretisch Zielgruppe jeden in Deutschland, der irgendwie kommunizieren möchte. Was würdest du jetzt kleineren Marken raten oder Marken, die vielleicht eine etwas spitzere, etwas nischigere Zielgruppe haben? Glaubst du, für die können Kooperationen genauso gut funktionieren oder ist es eher was man so in eurer Größe und Breite machen kann?
Also ich glaube, in diesem zweiten Bereich, den ich genannt habe, also gucken, wo gibt es Partner, die für mich auch einen Marketing-Effekt mitbringen oder die einen Acquisition-Effekt mitbringen, weil sie neue Zielgruppen ansprechen und weil ich dort vielleicht mal einen Freimonat oder so platzieren kann. Das kann, glaube ich, jeder machen. Und das funktioniert im Kleinen und im Lokalen genauso wie jetzt bei uns auf einer größeren Basis. da, wo es natürlich darum geht, langfristige Bundles zu schnüren, technische Anbindungen auch zu schaffen, da muss man eben genau gucken, ob sich das lohnt, weil man im Zweifelsfall ja auch einen Priorisierungskonflikt zu eigenen technischen Entwicklungen zum Beispiel hat. Und da würde ich schon sagen, muss man immer gucken, dass man dem organischen Wachstum vielleicht einen Vorrang gibt vor, ich blocke jetzt meine Roadmap für 6 Monate für den einen Deal. Am Ende ist der vielleicht nicht so erfolgreich, wie ich mir das erhofft hätte.
Das ist, glaube ich, eine perfekte Überleitung zu eurer Kooperation mit Amazon Prime, weil da habe ich den Eindruck, das ist eine, die wirklich sehr tief integriert ist, die auch bei euch auf der Seite sehr präsent ausgespielt wird, wo die Abos dann ja auch wirklich im Bundle laufen. Das heißt, wenn man das eine kündigt, dann endet, glaube ich, auch das andere. Kannst du uns da mal ein paar Einblicke geben, wie ihr dieses Abo mit Amazon gemeinsam gestartet habt?
Genau, also es ist in der Tat so, wenn ein Kunde das Bundle aus Bild Plus und Amazon Prime haben möchte, dann kauft er das bei uns. Das heißt, die Kundenbeziehung und die Zahlungsbeziehung liegt dann bei uns bei Bild Plus. Und sollte er irgendwann sein Prime-Abo oder die Prime-Vorteile zum Beispiel nicht mehr haben wollen, dann müsste er auch zu uns kommen, um das zu kündigen. Andersrum ist es so, wir haben die Überzeugung, dass diese Haltbarkeiten, die wir da jetzt sehen werden, gute sein werden. Denn bevor ich darauf verzichte, kostenlose Lieferungen zu bekommen oder Videos bei Prime gucken zu können, werde ich, glaube ich, immer dafür sorgen, dass meine Zahldaten beispielsweise aktuell sind. Und das muss dann auf unserer Seite geschehen. Grundsätzlich, warum glauben wir, dass das ein attraktives Angebot ist? Weil wir es hier geschafft haben, und das ist schon so ein Idealszenario, mit dem Partner gemeinsam auch einen attraktiven Preis zu realisieren. Und das ist natürlich schon nochmal auch eine Besonderheit unserer Zielgruppe. Das sehen wir ja auch in diesem Jahr sehr, sehr deutlich. Die Preissensibilität ist da sehr, sehr hoch. Das merken wir auch bei unserem eigenen Produkt aktuell, auch im Rahmen der Inflation, dass auch Kunden trotz unserer zum Teil günstigen Einstiegspreise sagen, okay, das ist etwas, was ich mir zum Teil in aktuellen Situationen gar nicht mehr leisten kann. Und umso wichtiger dann bei einem Kooperationspartner, der auch ein digitales Gut vertreibt, sicherzustellen, dass der gemeinsame Preispunkt, den man auswählt, auch wirklich ein attraktiver ist. Und das ist hier jetzt der Fall, weil bei uns eben das Bundle aus Bild Plus und Amazon Prime 8,99 kostet, wo Amazon Prime an sich als einziges, alleiniges Produkt ja auch 8,99 kostet und wir diesen Preispunkt quasi matchen können.
Aber wenn ich es richtig verstehe, ist das jetzt im Vergleich zu den Kooperationen, über die wir da vorgesprochen haben, eher andersrum gedacht. Also da seid ihr jetzt der Vertriebspartner für Amazon und weniger Amazon, die euch mitvertreiben. Ist das richtig?
Ganz genau. Also man hätte das natürlich auch andersrum stricken können und man hätte sagen können, jeder Prime-Kunde bekommt Bild Plus und hier ist es jetzt andersrum. Und für uns auch ein spannender Ansatz, den jetzt mal zu verfolgen und zu sehen, wie gut das funktioniert. Sei es in der Neukundenakquise oder sei es auch in der Haltbarkeit für aktuelle Bestandskunden, die wir schon haben und die vielleicht auf dieses Produkt wechseln.
Eine Frage, die ich mir da jetzt sofort stelle. Viele haben ja schon Amazon Prime. Wie ist das, wenn ich jetzt quasi mein laufendes Prime-Abo auf euch umstellen möchte? Ist das alles so easy? Ist das ein Thema, was vielleicht Leute sogar davon abhalten könnte, dieses Bundle zu bestellen?
Mit Sicherheit. Also das ist, glaube ich, schon ein Punkt, der gut adressiert und kommuniziert werden muss, wie das alles abläuft. Das versuchen wir so gut wie es geht zu erklären, auf der dazugehörigen Offerpage, in Artikeln, in FAQs. Aber natürlich sehen wir, dass Kunden sagen, ja, Moment mal, wie du schon sagst, ich habe seit 5 Jahren ein Prime-Abo. Was ist denn jetzt, wenn ich kündige? Sind dann alle meine Serien weg? Sind alle meine Bestelllisten weg? Nein, das ist alles noch da, denn das hängt an deinem Amazon-Account und das hat erstmal nichts damit zu tun, ob dein Prime-Abo über deine Kreditkarte gebucht wird oder ob dein Prime-Abo über Bild Plus freigeschaltet wird. Das ist alles noch da. Aber es ist natürlich was erklärt werden will, ja.
Wie fügt sich das denn jetzt in eure normale Preisstruktur ein? Also ist das in jedem Bild Plus Abo integriert oder ist das dann wiederum ein Upgrade, wo man sich explizit dafür entscheiden muss, dass man das im Bundle haben möchte?
Das ist ein Upgrade. Also wir haben ja vorhin schon über unsere Produkte gesprochen, wie sie 2013 aussahen, wie die Offerpage 2013 aussah, als wir 3 verschiedene Produkte haben. Wir haben im Grunde genommen jetzt aktuell nur ein Produkt, das im Fokus steht. Das ist Bild Plus. Bild Plus kostet 7,99 € pro Monat. Wenn ich als Neukunde komme, dann kostet es mich in den ersten 12 Monaten 1,99 €. Dann geht es eben hoch auf den Vollpreis von 7,99 €. Und daneben ist Amazon jetzt quasi, oder das Amazon Bundle, ein weiteres Produkt, auf das ich dann wechseln kann, das eben 8,99 kostet. Der Wechsel geht mit 2 Klicks. Das ist sehr easy. Ja, da sind wir auch ganz, ganz happy drüber. Und ja, so fügt sich das da quasi dann ein.
Da habt ihr wahrscheinlich dann relativ lange dran gearbeitet, dass das mit so wenigen Klicks möglich ist, oder?
Ja, wir haben aber auch das große Glück, dass wir in diesem Jahr umfangreiche technische Erneuerungen durchgeführt haben, auf eine neue Subscription-Plattform gewechselt sind und dass uns das jetzt Möglichkeiten gibt, die wir vorher so in der Form nicht hatten oder hätten selbst entwickeln müssen. Und deswegen können die Kunden jetzt hier auch relativ einfach dann wechseln, wenn sie wollen.
Kannst du verraten, was ihr da nutzt?
Genau, das ist Plinigo. Nutzen viele andere auch und ist für uns jetzt aktuell das Mittel, das wir nutzen, um unsere ganzen Produkte anzulegen, Preispunkte anzulegen und dann auch die Abonnenten darüber zu verwalten.
Ich habe in einem Beitrag von dir, über einen Vortrag von dir gelesen, dass ihr solche Upgrades tendenziell eher nach dem Abschluss anbietet. Also so, dass ihr auch da im Bestellprozess eher das Standardangebot habt und dann später Upgrades wie jetzt Prime anbietet. Gilt das in diesem Fall hier auch? Oder ist das wirklich auch schon im ersten Schritt, beim ersten Kontakt mit der Paywall zu sehen?
Das gilt hier für die meisten Nutzer, die über Bild.de ein Abo abschließen, auch. Denn, wie gesagt, die meisten kommen über einen Artikel und sehen dann gar keine eigene Offerpage mit anderen Produkten. Und die bekommen dann erst im Nachgang von uns eine E-Mail, in der wir dann sagen, okay, hast du nicht Lust, auf ein Jahresabo abzugraden oder hast du nicht Lust, auf Amazon Prime abzugraden? Wir wollen wirklich den Nutzer, der auf der Seite ist, möglichst schnell erstmal dahin bringen, wo er hin will, nämlich auf den Artikel zurück und ihn nicht vor irgendwelche Entscheidungen stellen. Natürlich gibt es aber auch Offerpages, auf denen wir die Produkte anbieten, auch mehrere Produkte zu sehen sind, denn wir haben, wie vorhin gesagt, natürlich auch einen großen Performance-Marketing-Bereich und über die diversen Marketing-Kanäle bringen wir dann natürlich Nutzer auch auf diese Seiten und dort können sie sich dann angucken, welches Abo für sie vielleicht gerade das passende ist.
Kannst du schon Zahlen mit uns teilen, wie sich das auf die Kundenakquise und auf die Kundenbindung auswirkt?
Leider noch gar nicht. Dafür ist es auch noch zu jung. Also gerade was den Punkt Kundenbindung angeht, ist es noch viel zu früh, um jetzt sagen zu können, wie sich da die Haltbarkeiten verändern und entwickeln.
In welchem Zeitraum wollt ihr euch das anschauen? Wann evaluiert ihr das?
Wir gucken natürlich kontinuierlich darauf, wie viele Kunden auch gerade in das Produkt reinwechseln. Aber die Haltbarkeiten, ich glaube, da werden wir erste gute Aussagen vielleicht frühestens mal in 6 Monaten treffen können. Ja.
Dann lass uns doch mal kurz zu den Gewinnspielen springen, weil das habe ich in den letzten Jahren auch oft in Verbindung mit Bild Plus gehört, dass ihr sehr große Gewinnspiele gemacht habt. Ich glaube, eine verrückte Aktion war mal, als ihr ein Flugzeug gemietet habt und dann Leserinnen zur WM geflogen habt. Ist das richtig? Und ich glaube, es gab mal eine Aktion, wo ihr Tickets für ein Rolling Stones-Konzert verlost habt, das eigentlich schon ausverkauft war, was dann auch wohl innerhalb kürzester Zeit wahnsinnig viele neue Abonnenten gebracht hat. Das sind jetzt alles Aktionen, die schon ein bisschen länger zurück sind. Kannst du uns da noch ein bisschen was zu erzählen?
Da hast du natürlich direkt die 2 Highlights rausgegriffen, von denen wir, glaube ich, noch in weiteren 10 Jahren erzählen werden, weil das natürlich was ist, was man nicht jedes Jahr so schafft und so hinstellen kann. Aber ja, grundsätzlich sind Gewinnspiele und Aktionen auch ein Abo-Bestandteil. Ich habe es vorhin gesagt, sollten nicht der wichtigste sein, aber sind trotzdem ein wichtiger. Und wir sehen, dass auch eine gute Zahl, ich würde mal so über den Daumen gepeilt sagen, 30% unserer Nutzer da auch regelmäßig dran teilnehmen. Und für die ist das schon ein wichtiger Abo-Bestandteil. Und wir sehen wiederum, dass Nutzer, die an solchen Aktionen und Gewinnspielen teilnehmen, auch bessere Haltbarkeiten haben. Liegt es jetzt an den Gewinnspielen und Aktionen oder liegt es daran, dass die generell einfach ein höheres Engagement haben? Das kann man nicht so richtig sagen, ja. Aber trotzdem ist es für uns ein wichtiger Part. Wir haben das, was du gerade angesprochen hast, wir haben diese wirklich Money-Can't-Buy-Aktionen, die man vielleicht einmal im Jahr, zweimal im Jahr, wenn es gut läuft, schafft. Das war eben mal zur WM in Brasilien die Tatsache, dass wir 2-mal ein Flugzeug gechartert haben und Gewinner, Bild Plus Nutzer, nach Brasilien geflogen haben, wirklich auch hin und zurück, kein Hotel, ja, also rein in den Flieger, raus aus dem Flieger in den Bus, ins Stadion, Spiel geguckt, gefeiert, beim Finale sogar den Titel gefeiert und dann aber auch wieder zurück in den Flieger und nach Hause. Aber das sind natürlich Wahnsinnsaktionen, von denen wir alle noch jahrelang erzählen, genauso wie mit den Rolling Stones. Die sind jetzt nur ein Beispiel. Wir haben häufiger in der Vergangenheit sogar Pre-Sales gemacht. Das heißt, Bild Plus Nutzer hatten exklusiv die Möglichkeit, auf Vorverkaufstickets zugreifen zu können. Und das hat häufig dann natürlich dazu geführt, dass einerseits natürlich viele, viele neue Kunden bei uns abgeschlossen haben, dann aber auch die Vorverkaufsticket quasi schon weg waren, bevor sie in den offiziellen Vorverkauf gegangen sind. Und ja, das war für uns einfach wichtig, in all den Jahren immer wieder solche Highlights zu setzen, wo man sagt, okay, das bringt nur Bild, das kann nur Bild, ja. Auch diese Aktion mit dem Flieger, um das einmal noch zu verdeutlichen, also das bringt auch, ich glaube, das bringt wirklich kein anderer, nicht nur in der Aktion nach außen hin, sondern auch, wenn man sich überlegt, wie wir das organisiert haben hier und wie das ganze Team innerhalb von 2 Wochen zu einem Reisebüro geworden ist. Das war mitnichten so, dass das irgendwie 12 Monate Vorlauf hatte, sondern das sind dann auch Sachen, ich glaube, da sind auch wenige Unternehmen und Konzerne verrückt genug, um das dann so schnell auf die Beine zu stellen.
Wie stellt ihr denn sicher, dass Kunden, die ihr über solche verrückten Aktionen gewinnt, dass die dann auch langfristig bleiben?
Ich kann dir jetzt ganz viel erzählen, was wir dazu machen, aber erstmal muss man sagen, man muss sich damit abfinden, dass ganz viele nicht bleiben. Ja, man darf nicht erwarten, dass all die 1000 Abos, die man dann vielleicht im Rahmen einer solchen Aktion gemacht hat, dass die alle gesichert werden können. Und wenn man das erstmal als Grundvoraussetzung annimmt und damit fein ist, dann kann man weiterarbeiten. Und dann kann man sich überlegen, okay, wie mache ich denen, die ich jetzt geholt habe, klar, dass sie idealerweise erstmal ihren ersten Monat voll ausnutzen. Das kann ich natürlich auf vielen verschiedenen Wegen tun. Also bei den Rolling Stones haben wir natürlich versucht, möglichst viele Inhalte rund um das Thema irgendwie auch noch anzubieten. Bei jetzt einem anderen Thema, ist jetzt kein Gewinnspiel oder eine Aktion, aber wenn wir nochmal über unsere Fighting-Events auch nachher sprechen, da versuchen wir auch, verschiedene Newsletter, Podcasts etc. rund um das Thema anzubieten, um einfach dieser Zielgruppe möglichst viel noch zu geben, was sie dann bei uns finden.
Also das Gewinnspiel steht einfach nicht für sich.
Im besten Fall. Aber auch das, ne, wir haben auch genug Gewinnspiele, die einfach nur für sich stehen, muss man ganz klar sagen. Denn wir haben natürlich nicht jedes Jahr sowas wie die Stones oder wie den Flieger. Wir haben wöchentlich mehrere Gewinnspiele. Wir versuchen da eigentlich schon stark auszusieben. Das heißt, wir sagen, wenn ein Gewinnspiel für Bild Plus Kunden rausgehauen wird, dann sollte das was sein, was ich jetzt nicht auf jeder x-beliebigen anderen Website gerade kriege, sondern es sollte schon einen gewissen Exklusivitätsfaktor haben. Aber bei einem Gewinnspiel für ein Auto, das wir verlosen, oder für einen Grill oder so, da gibt es dann auch keinen großen Dreh, außer zu sagen, hey, von den Gewinnspielen haben wir auch in Zukunft noch viel mehr, um diesen Kunden dann zu halten. Natürlich kriegt er das normale Onboarding mit allen Inhalten, die wir zu bieten haben. Und ja, das ist es dann.
Was ich ganz witzig finde, ist, dass ihr damit ja eigentlich ähnliche Taktiken einsetzt wie Kreditkartenanbieter, die ja oft auch solche Loyalty-Programme haben, wo man Ticketkontingente für Konzerte buchen kann. Ist das eine Branche, die ihr euch aktiv anschaut, von denen ihr euch ein paar Sachen abguckt?
Ehrlicherweise nicht. Und das klingt jetzt arrogant und soll es gar nicht sein. Wir sind ja eher reingewachsen. Ja? Und wir überlegen, ja, jetzt eher kann man das noch weiter professionalisieren und noch weiter optimieren, sodass dieser Abo-Bestandteil noch besser organisiert ist. Aber auch da merken wir etwas, dass wir auch bei unserem täglichen Geschäft merken, was wir auch bei Kooperationen zum Teil merken. Kann ich zu Amazon gleich nochmal ein Beispiel bringen. Diese Aktionen funktionieren immer für sich gut. Was meine ich damit? Man muss verstehen, wie die Nutzer bei uns unterwegs sind. Die Nutzer kommen auf die Home von Bild, sehen dort das Angebot, lesen einen einzelnen Artikel, gehen wieder auf die Home. Suchen sich den nächsten Artikel, lesen den, gehen wieder auf die Home. Das heißt, wir haben schon eine gewisse Abhängigkeit von dieser Homepage, die wir haben. Und entweder ein Thema ist an dem Tag wirklich gut platziert und hat eine Relevanz, aus journalistischer Sicht, oder ein Gewinnspiel ist gut platziert, oder bei Amazon Prime ist es eben so, dass wir sagen, hey, heute kannst du mit dem Bild Plus und Amazon Prime Bundle das Champions League Spiel gucken, AC Mailand gegen Dortmund, schaust dir an, hier ist der Link, hier kriegst du das, dann macht das Sinn. Das muss also kontextuell irgendwie Sinn machen, auch in dem Newsflow, in dem wir gerade sind. Ja? Und wenn das der Fall ist, dann funktionieren die Sachen gut. Also wenn ich eine WM habe und sagen kann, hier ist der Flieger, mit dem du zum Finale fliegen kannst. Oder wenn ich eben ein Champions-League-Spiel habe und sagen kann, hier ist das Bundle, mit dem du es jetzt gucken kannst. Dann funktionieren alle diese Dinge auch gut. Standalone für sich, unabhängig auch von der Kraft, die eine Bild.de hat, sind das nicht unbedingt immer Sachen, die alleine gut funktionieren. Ja? Die kann man natürlich dann auch bewerben und Zielgruppen dafür finden, auch über Marketingkanäle. Aber für uns ist schon wichtig, dass wir es irgendwie verknüpft kriegen mit dem, was der Nutzer auf unserer Seite auch erwartet und dass er es dort findet.
Auch nochmal zum Stichwort Gewinnspiel. Ich habe gelesen, dass ihr ein Glücksrad auf der Seite habt, wo man quasi jeden Tag nochmal dran drehen kann und dass das auch was ist, was ein recht hohes tägliches Engagement für viele Nutzer hat. Kannst du uns dazu noch ein bisschen was erzählen?
Genau, die Idee dahinter war eben, dieses Engagement zu treiben und es vor allen Dingen unabhängig von unseren nachrichtlichen und journalistischen Themen zu treiben. Sprich, welche Situation haben wir? Wir sehen, morgens geht der Traffic hoch. Die Leute werden wach, machen ihr Handy an und gucken erstmal, was ist los. Oder sie sitzen spätestens dann irgendwann in der Bahn und schauen, was ist heute los und informieren sich auf bild.de über die aktuelle Lage. Unabhängig davon wollten wir aber weitere Treiber schaffen, die Nutzer auf unsere Website oder in unsere App reinziehen. Egal, ob heute ein starker Nachrichtentag ist oder vielleicht auch mal nicht. Und da war die Idee mit diesem sogenannten Glücksdreh, also so einer Slot-Machine, bei der man jeden Tag was gewinnen kann, so einen zusätzlichen Treiber zu schaffen und mal zu gucken, okay, kann ich das ritualisieren? Kann ich unsere Bild-Plus-Nutzer dazu bringen, dass sie jeden Tag um 10 Uhr nochmal auf die Seite kommen, weil dann der Glücksdreh freigeschaltet wird? Und auch das funktioniert für eine gewisse Zielgruppe. Ich muss aber auch ehrlich sagen, wir haben es noch nicht komplett ausoptimiert. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass wir jeden Tag um 10 Uhr einen Traffic-Peak sehen, weil auf einmal alle Bild-Plus-Kunden nochmal die App aufmachen, um den Glücksdreh zu machen. Mhm. Ist aber auch etwas, was wir einfach noch, ja, wo man sagen muss, wir müssen auch unsere Ressourcen quasi priorisieren und wo wir sicherlich noch nicht das Riesenaugenmerk aktuell drauf haben.
Ist ja auch ein bisschen vergleichbar mit dem, was die New York Times mit Wordle macht, wo dann auch jeden Tag ein neues kommt und das dann für die Menschen zu so einem täglichen Ritual wird, oder?
Genau, und auch da muss man sagen, wir erfinden natürlich nichts neu, sondern wir gucken uns natürlich auch im Markt total intensiv um und schauen, okay, wenn die New York Times mit Kreuzworträtseln und Kochen erfolgreich ist, dann fragen sich alle von den französischen Kollegen zu den deutschen Kollegen, was ist denn unser Kreuzworträtsel und was ist unser Cooking? und die Übersetzung bei uns war zum Beispiel dann, das ist jetzt auch schon wieder eine Zeit lang her, aber dass vielleicht dieses Thema Gewinnspiele und Slot-Machine bei uns so ein Faktor sein kann. Und genauso gucken wir auch kontinuierlich weiter, was bei uns neben den journalistischen Inhalten weitere Faktoren sein können, die wichtig für unsere Bild-Plus-Kunden sind.
So, dann kommen wir jetzt zum nächsten Thema, was wir schon ganz oft kurz angerissen haben und jetzt möchte ich da nochmal in die Tiefe gehen. Und zwar hattet ihr vor kurzem am 4. November ein Live-Event, das Fame-Fighting. Erzähl uns mal, was es damit auf sich hat und wie das, was das für euer Abo gebracht hat.
Ja, wir haben vielleicht für alle, die Fame-Fighting nicht kennen, auch wenn ich es mir jetzt fast nicht mehr vorstellen kann, nach dem Ganzen, was drumherum gelaufen ist. Wir haben, simpel gesagt, so eine Art Promi-Boxen übertragen. Sprich, wir haben Influencer in den Ring gebracht, die vorher ein paar Wochen lang geboxt haben, trainiert haben und dann in den Boxring gestiegen sind und an diesem Abend eben gegeneinander gekämpft haben. Ein Format, das man so eigentlich ja auch schon aus dem linearen Fernsehen zum Beispiel der letzten Jahre irgendwie kennt.
Hätte früher Stefan Raab produziert.
Früher, oder? Hätte das Stefan Raab produziert, ganz genau. Daher kennen wir das alle. Und wir haben dann gemeinsam mit einem Partner gesagt, okay, lass uns mal gucken, ob wir das irgendwie, ja, erneuern können und ob wir da einen Ansatz haben. Und diese Influencer waren eben der Ansatz. Und da war eben ganz spannend zu sehen, okay, da gibt es Influencer, die haben vielleicht große Reichweiten, die wollen wir dabei haben, aber es gibt auch Influencer mit vermeintlich eher kleineren Reichweiten, aber einer total engagten Zielgruppe, die wollen wir auch dabei haben. Und so hatten wir, glaube ich, da eine gute Mischung am Ende des Tages von Kämpfern in Anführungsstrichen, die wiederum auch ihre eigene Zielgruppe mitgebracht haben zu diesem Event. Das heißt, die haben auch für dieses Event massiv über ihre Social-Media-Kanäle beworben und haben gesagt, okay, wenn du das sehen willst, wie ich heute Abend gegen XY kämpfe, dann ist hier der Link und hier geht's zum Stream. Und so haben wir natürlich auch nochmal die Möglichkeit geschaffen, wiederum neue Zielgruppen, und da sind wir wieder bei diesem Thema Distribution, neue Zielgruppen finden, neue Zielgruppen über diesen Distributionskanal Social Media an unser Produkt und unser Abo ranzuführen über dieses Fame-Fighting-Event.
Wie viele Zuschauer hattet ihr denn da an dem Abend?
Ich kann leider keine genauen Zahlen nennen, aber ich kann schon sagen, dass es eins der größten Bild-Plus-Events der letzten 10 Jahre war. Und das ist ja auch zum Teil sichtbar geworden, dass auch unsere technischen Systeme in die Knie gezwungen hat, weil der Ansturm einfach so enorm war. Und entsprechend ist es natürlich was für uns total spannend ist und wo wir jetzt überlegen, wie man das fortführen kann und was man in dem Bereich noch alles machen kann. Wir haben in den vergangenen 2,5 Jahren generell den ganzen Bereich Fighting intensiv aufgebaut. Jetzt kann man, glaube ich, zu Recht sagen, dass Fame-Fighting vielleicht nicht mit professionellen Boxen vergleichbar ist und dass es auch eher andere Zielgruppen sind. Das eine sind vielleicht eher die Sommerhaus der Stars-Fans. Das andere sind wirklich eher Fans von professionellen Sport. Nichtsdestotrotz, wir haben gesehen in den letzten 2,5 Jahren, dass dieser Bereich für uns eine sehr spannende Zielgruppe ist. Wir haben angefangen mit kleinen Box-Events, wofür wir die Rechte akquiriert haben, die wir zum Teil auch günstig einkaufen konnten, mit MMA-Events und haben dann einfach gemerkt, dass das ein guter Abo-Treiber ist und dass, wenn wir es sicherstellen können, auch in der nächsten Woche wieder einen Fight zu haben, dass wir es dann auch schaffen, diese Kunden im Abo zu halten. Und das haben wir sukzessive ausgebaut. Das heißt, wir haben wirklich ein Augenmerk drauf gelegt, diesen Nutzerinnen und Nutzern idealerweise jede Woche ein weiteres Event anbieten zu können. Wir haben einen eigenen Podcast darum gestrickt. Wir haben einen eigenen Newsletter darum gestrickt. Wir haben tolle Redakteurinnen und Redakteure im Sportressort, die da auch die nötige Kompetenz haben und die Credibility in dieser Zielgruppe haben. Und das hat sich schon zu einem guten zusätzlichen Standbein quasi entwickelt.
Ich spreche in letzter Zeit mit vielen Anbietern auch über so eine Vertikalisierung ihres Angebots, also dass man verschiedene Verticals aufbaut. Das, was du gerade beschreibst, klingt eigentlich sehr danach, dass ihr jetzt Fighting als neues Vertical über verschiedene Kanäle, Maßnahmen, Aktionen hinweg aufgebaut habt. Ist das auch so eine Strategiestruktur, in der ihr denkt?
Auch da, das ist quasi bei uns organisch gewachsen. Das ist jetzt nicht dem strategischen Masterplan 4 Jahre im Voraus geschuldet, ja, da bin ich ganz ehrlich.
Den Masterplan hat man ja immer erst im Rückblick.
Den hat man immer erst im Rückblick, zumindest bin ich hier, ganz ehrlich, ist das hier so. Vertikalisierung, ja, bei uns ist es nach wie vor eben so, das ist alles Teil des Standard-Abos. Natürlich überlegen wir, okay, wo hat etwas einen so großen Mehrwert, dass man es vielleicht auch mal rauskarven kann und ein eigenes Abo dafür schafft oder ein weiteres Abo schafft, wo dann diese Bestandteile drin sind. Aktuell ist es für uns alles noch ein Vehikel, um unser normales Bild-Plus-Abo attraktiver zu gestalten, die Haltbarkeiten dort zu verlängern.
Wobei ich jetzt bei dem Fame-Fighting gelesen hatte, dass man dafür einen Fight-Pass für 5 € zusätzlich nochmal erwerben muss. Habe ich das falsch gesehen?
Das hast du vollkommen richtig gesehen und das ist jetzt so ein Punkt, an dem wir versuchen, unsere Ableitungen dafür zu treffen. Also in dem strategischen Masterplan hätte man vielleicht gesagt, das ist ein separates Abo und das bauen wir jetzt auf oder ne, ähnlich wie bei der New York Times, ich habe das Cooking-Abo und habe einfach noch zusätzliche Säulen. Finden wir total spannend und auch wir überlegen, was ist neben Bild Plus eine weitere Abo-Säule, die wir vielleicht aufbauen können, welche Inhalte und Zielgruppen gibt es da, für die man noch was Eigenes aufbaut. Hier haben wir uns aber sehr bewusst dafür entschieden, das nicht als separates Abo anzubieten, sondern wir haben uns für eben diesen Fight Pass entschieden. Was ist der Fight Pass? Man kennt das aus dem Sport, das ist eigentlich ein Pay-Per-View-Pass-Event. Ja? Das heißt, wenn ich jetzt eben dieses eine Event schauen möchte, dann muss ich dafür x Euro zahlen. In unserem Fall war das 5 €. Wir kennen das von Sky oder The Zone für einzelne Events in der NFL oder so. Da muss man dann mal auch 15, 20 Euro zahlen, auch für einzelne Box-Events. Und das haben wir eben hier auch als Potenzial gesehen, dass wir gesagt haben, okay, für besonders hochwertige Events wollen wir einen zusätzlichen Erlös erzielen, muss man auch ganz klar sagen, und einen zusätzlichen Pass anbieten, den man dann kaufen muss. Das heißt, das müssen auch unsere Bestandskunden tun. Warum machen wir das? Einerseits natürlich, weil wir sagen, okay, unser Abo ist mit 1,99 € im Einstiegspreis schon sehr günstig. Wenn dann jemand so ein Event guckt und eben nur das gucken will, dann haben wir mit 1,99 € vielleicht nicht das Maximum rausgeholt. Die Zahlungsbereitschaft war sicherlich oder wäre sicherlich höher gewesen von diesem Kunden, um jetzt diesen Boxkampf beispielsweise zu sehen. Also wir haben ja auch Tyson Fury zum Übertragen jetzt in den letzten Monaten. Und da sehen wir natürlich weltweit viel, viel höherpreisige Fightpässe, die dort verkauft werden. Und entsprechend haben wir überlegt, okay, was ist denn für uns dann die Möglichkeit, um dieses Potenzial auch zu nutzen? Und das ist wichtig, weil man eben einen großen Teil natürlich an Neukunden reinholt, der nach 4 Wochen wieder weg ist. Und will man die jetzt mit 1,99 € in der Bilanz stehen haben, wenn man weiß, die hätten mehr gezahlt? Nein, dann möchte man natürlich schon die Zahlungsbereitschaft auch abschöpfen. Und das tun wir eben dann über so einen Fight Pass. Hinzu kommt noch, vielleicht den Satz noch, hinzu kommt natürlich auch die Tatsache, jetzt nur mit einem 1,99 € Preispunkt sind dann viele dieser Themen auch auf Dauer nicht mehr refinanzierbar. Ja, also wir haben sicherlich einzelne Events, die man noch relativ günstig einkaufen kann. Aber wenn wir über Tyson Fury sprechen oder auch wenn wir über ein Fame Fighting sprechen, dann sind damit natürlich auch Kosten verbunden, die refinanziert werden müssen. Und da hilft dann so ein Fight Pass natürlich auch, diese Refinanzierung sicherzustellen.
Damit kommt er ja auch wirklich nochmal technisch in einen ganz neuen Markt. Also die Infrastruktur für solche Live-Events ist ja eine große Herausforderung. Du hast auch gerade schon angesprochen, dass eure Server da teilweise in die Knie gegangen sind. Ist das jetzt ein Bereich, wo ihr in den nächsten Monaten und Jahren massiv auch nochmal in Technik, in Infrastruktur investieren werdet, um das auszubauen?
Wir sind da zum Glück, auch wenn wir jetzt zum Teil Themen hatten, auf einem schon sehr guten Weg. Das heißt, mit Plinigo haben wir einerseits schon ein System, das uns überhaupt technisch erstmal in die Lage versetzt hat, so einen Fight Pass anzubieten. Das war ja auch ganz wichtig. Und andererseits stellen wir technisch gerade wirklich viele Dinge der letzten 10 Jahre auf neue Füße und können das dann auch noch besser skalieren und dafür sorgen, dass es wirklich für jeden einzelnen Nutzer auch gut funktioniert.
Und du hast gerade schon gesagt, dass ihr natürlich diesen Fight Pass auch als ein zusätzliches Abo anbieten könntet. Seid ihr da gerade noch so in der Überlegung, in der Prüfung, ob das in Zukunft weiterhin Pay-Per-View sein wird oder ob das vielleicht irgendwann mal in ein Abo übergeht? Oder habt ihr euch schon für Pay-Per-View entschieden?
Ich glaube, da werden wir erstmal bei dem Pay-Per-View-Ansatz bleiben und auch da erstmal wieder lernen müssen, wie gut es für uns jetzt auch funktioniert, wie gut es unsere Ziele trifft. Ja, das ist sicherlich noch zu früh, weil wir jetzt gerade eigentlich erst 1-2 Pay-Per-View-Events hatten, bei denen wir so einen Fight Pass angeboten haben und jetzt in einer ganz frühen Phase sind, in der wir erstmal wieder lernen müssen, wie gut das für uns funktioniert.
Mhm. Dann würde ich jetzt langsam zu den Schlussfragen kommen und davor frage ich immer noch ganz gerne, ob es irgendwas gibt, worüber wir noch nicht gesprochen hätten, was dir aber total am Herzen liegt. Haben wir irgendwas ausgelassen?
Wir haben schon ganz viel angerissen und ich glaube, wir könnten noch viele weitere Stunden jetzt zu einzelnen Meilensteinen aus der Bild-Plus-Geschichte sprechen. Was für mich am wichtigsten ist, ist wirklich das Learning, dass man eben auf seine Inhalte vertrauen muss und sicher sein muss, dass das ein Produkt ist, das Abonnenten gewinnt. Und das ist die Basis, um dann daraus mehr zu machen, wie wir es jetzt hier mit anderen Beispielen gesehen haben, Richtung Partnerschaften, Richtung neue Zielgruppen und ansprechen. Aber das Grundgerüst, das muss passen und das muss funktionieren.
Dann sind wir jetzt bei meinen 3 Schlussfragen, die ich jedem Gast stelle. Auf welches Abo, abgesehen von eurem eigenen, möchtest du nicht mehr verzichten?
Ich müsste auf ganz viele verzichten, weil ich habe viel zu viele Abos. Ich müsste wirklich jetzt mal der Kunde sein, der durch seinen App-Store geht und durch die E-Mails geht und ganz viele Dinge kündigt, die er eigentlich viel zu lange schon nicht mehr genutzt hat. Oder all diese Dinge auch kündigt, die man abgeschlossen hat, um mal zu gucken, wie funktioniert denn eigentlich der Checkout dort, welche E-Mails kriege ich danach und zack ist man auf einmal wieder ein Jahr bei Headspace zum Beispiel.
Oh, ja.
Also Shoutout an die Kollegen, die mich da gut gepackt haben. Und ich habe aber keine einzelne App, die da so sehr im Vordergrund steht.
Okay. Welches Abo-Unternehmen ist für dich ein Vorbild?
Da gibt es zum Glück ganz viele, einerseits aus der Publishing-Szene, auch aus Deutschland. Denn wie ich am Anfang schon gesagt habe, bei vielen ist die Situation ja mittlerweile eine andere als bei uns. Sprich, für die ist das ganze Subscription-Business der Hauptweg, ja, und das strategische Oberziel. Und entsprechend können wir uns natürlich da ganz, ganz viel auch abschauen. Sei es aus Hamburg, München und aus vielen anderen Bereichen. Da gucken wir total gerne hin. Und gleichzeitig gucken wir natürlich aber auch sehr, sehr gerne außerhalb des Publishing-Bereichs. Und dann gerne auf Apps vor allen Dingen und schauen, wie machen die ihre Onboardings. Ja, Artifact ist jetzt natürlich wieder Publishing, aber fand ich schon.
Von den Instagram-Gründern, die diese neue Publishing-App, oder?
Genau, die war natürlich schon irgendwie ein Beispiel, dass wir es uns intensiv angeguckt haben und wo ich auch echt total positiv überrascht war, was die alles an Features drin hatten, wo man einfach aus Kundensicht sagt, okay, das macht Spaß. Ja? Und ich glaube, das ist was, wo wir echt noch viele, sorry für den Begriff, aber low-hanging fruits haben, wo wir einfach aus der Vergangenheit heraus noch mehr auch ins Produkt investieren können und dem Nutzer einfach noch mehr Spaß auch bereiten können mit dem Produkt.
Hast du so ein Beispiel für ein Feature, was dir dort wahnsinnig gut gefällt?
Gut, ich glaube, das ist auch ein viel genanntes schon, aber natürlich die KI-Zusammenfassungen sind natürlich schon was irgendwie lustig ist, das auszuprobieren und sich da durchzuklicken durch die einzelnen Arten. Ja, das ist ja schon was witzig ist.
Dann zur letzten Frage. Was sollten andere Abo-Unternehmen von euch lernen?
Ich glaube, was wir in den letzten Jahren wirklich gut optimiert haben, ist das ganze Thema Testen. Wir probieren einfach viel aus. Wir lassen es dann auch wieder sein, wenn es nicht funktioniert. Wir haben gerade im Bereich Pricing unglaublich viele AB-Tests gemacht und machen die kontinuierlich. Also auch das kann ich nur jedem raten. Dann nicht nach irgendwie einem Jahr AB-Test zu sagen, okay, das ist es jetzt und das ist in Stein gemeißelt, sondern immer wieder parallel Tests laufen zu lassen, um die eigenen Annahmen zu validieren und zu überprüfen. Das hat sich bei uns schon wirklich gut entwickelt und generell einfach dieses Ausprobieren. Ich glaube, auch wenn wir jetzt in unserer Situation seit mittlerweile 10 Jahren Paid Content machen, das ist immer noch ein wahnsinnig neues Spielfeld, auf dem wir uns da bewegen, zumindest aus dem Publishing-Bereich heraus, wenn man es jetzt aufs Digitale bezieht, in dem wir alle noch sehr, sehr viel lernen können und uns eben auch viel abgucken können von anderen Branchen. Und das macht es nach wie vor so spannend und deswegen bin ich nach wie vor auch überzeugt, dass wir die anfangs genannten 6 Millionen Nutzer, die wir jeden Tag haben, auch noch kriegen werden, weil, ja, weil wir einfach noch in einer frühen Phase sind und einfach noch ganz, ganz viele Möglichkeiten da haben, auch diesen Markt zu gestalten und Dinge auszuprobieren.
Finde ich ein sehr optimistisches Fazit, dass man da noch viel zu holen hat. Viele Low-Hanging Fruits, um auch wieder bei dem Begriff zu bleiben. Vielen Dank, Daniel, für das Gespräch und für deine ganzen Einblicke.
Sehr gerne.
Das war Daniel Mussinghoff, Director Premium von Bild Plus. Vielen Dank an Daniel für das Gespräch und euch fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat die Episode gefallen und wenn ja, dann empfehlt den Podcast doch gerne einem Freund oder einer Kollegin. Weiter geht es dann im neuen Jahr und ich kann euch schon verraten, dass wir uns dann mit Kochen, Dating und Pricing auseinandersetzen werden. Es bleibt also spannend und ich freue mich, wenn ihr auch dann wieder dabei seid. Euer Lennart.